Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Es ist der Fokus mit der Anna Meier. Guten Abend. Mein Gast heute ist einer, der Klartext redet, einer, der Missstände aufzeigt und sich mutig gegen die Mächtigen auflehnt, auch wenn ihm das Morddrohungen beschert und ihn finanziellen Ruin getrieben hat. Es ist Jean Ziegler, Soziologe, Autor und Vizepräsident vom Beratenden Ausschuss vom UN-Menschenrechtsrat. Guten Abend, Jean Ziegler.
Guten Abend.
Jean Ziegler, auch mit 77 scheuchen Sie sich nichts. Sie sind Ende letzte Woche von einer mehrwöchigen Reise mit dem UN-Menschenrechtsrat zurückgekommen. Im Vorfeld haben wir telefoniert und Sie haben gesagt, Sie haben höhere Sicherheitsstufen, Sie haben auch Angst. Ist die Angst begründet gewesen?
Ja, sicher. Ich war in Südtunesien und in den westlibyschen Bergen gewesen, dort in den Berber, Djebel Gabir und so weiter. Und Angst ist etwas ganz Irrationales. Die Sicherheitsmassnahmen bei der UNO sind sehr, sehr gut, also vor der dritten, vierten Stufe an. Und die Sicherheitsleute sind hochkompetent, aber Angst hat man eben gleich.
Also das heisst, die Leute waren bewaffnet, die sie begleitet
haben? Ja, also mit gepanzerten Fahrzeugwaffen und mit in dieser Hitze muss man immer die blöden Gilets tragen, die Schutzgilets. Aber ich habe totales Vertrauen, also rational, totales Vertrauen in die Sicherheitsvorkehrungen und die Sicherheitsleute von der UNO. Dort war es Gendarme Français, wo ich eine grosse Erfahrung hatte. Aber trotzdem irrational, unterbewusst, wieder so weit ausdrücken, hat man immer Angst. Oder jedenfalls, ich bin nie ganz beruhigt in so einer Situation.
Sie haben einen Glücksbringer, ein peruanisches Baby, das Unheil von einem fernhält. Haben Sie das mitgenommen?
Ja, ich bin auch sonst ein bisschen irrational bestimmt. Aber ja, das habe ich mitgenommen. Ja.
Ist wahr?
Ja, das habe ich mitgenommen. Aber es geht nicht, ich will nicht sagen, es geht nicht um mein psychologisches Befinden, sondern es geht um die Effizienz. Was kann der Menschenrechtsrat tun? Oder was kann ich auf so einer Mission, die ich nachher Vorschläge mache, was kann ich tun für die Leute?
Können Sie wirklich, was ist denn genau der Inhalt von der Mission gewesen? Weil über das haben Sie vor der Reise auch
nicht
wollen.
Ich habe eigentlich nicht viel, kann nicht viel darüber sagen. Also das ist wie der Bericht noch nicht abgegeben haben, aber generell sind es Menschenrechtsverletzungen, die man muss dokumentieren muss. Es werden praktisch keine Gefangenen gemacht. Also Gaddafi-Truppen machen praktisch keine Gefangenen. Es werden Spitäler angegriffen. Spitäler ist ein grosses Wort. Also in Diba und in Ras Jedir sind es Lazarett, so Feldlazarett. Die werden von den Gradraketen bombardiert. Und Gradraketen, also von den Gaddafi-Truppen, sind an sich schon völkerrechtsverletzende Waffen, weil die blind auf eine Stadt schießen. Zum Beispiel in Misrata, wo ich nicht war, weiter unten. Misrata ist der Verteidigungsring etwa 25 Kilometer vor der Stadt. Und die Gradraketenwerfer, die Mehrfachraketenwerfer vom 12. Bataillon von der Kamsi, das ist der schlimmste wahrscheinlich von den vier Gaddafi-Söhnen, die vom Kamsi befehligt werden, die schiessen einfach in die Wohnquartiere rein.
Weil es ist das schlimmste Bild, das Sie gesehen haben, das Ihnen jetzt vielleicht noch im Kopf rumgeistert?
Also das schlimmste Bild, einfach die jungen Leute, die da auf tragbare Blutung bei Ras Jedir über die Grenze getragen werden und nachher in die Lazarette von Gabes und Gafsa kommen, junge Leute, es könnten mein Bub sein, was ich unglaublich finde, also dort auch unglaublich finde in der ägyptischen und tunesischen Revolution und jetzt in Syrien und Jemen und Bahrain, das ist der Moment, wo die Angst verschwindet. Wo die Angst verschwindet, wo man plötzlich nicht mehr Angst hat. Und das ist ein grosses Mysterium. Die kämpfen nämlich mit ganz die Kalaschnikow, dass sie ja nicht würden, dass sie Kurzstreckenwaffen und so weiter, mit einem unglaublichen Mut für Freiheit, für soziale Gerechtigkeit, für Selbstbestimmung.
Für ihre Zukunft.
Ja, zum Überleben gegen die fürchterlichsten Diktaturen, die wir in Westen ja toleriert haben, hofiert haben. Und Bewunderung und Solidarität brauchen die jetzt heute. Solidarität.
Aber wenn Sie vor Ort sind, was kommt eher auf, wenn Sie so Bilder sehen? Hilflosigkeit oder Wut?
natürlich bin ich wütig und auch, wie soll ich sagen, wütig, nicht ein Berserker, sondern einfach verstört, dass, wenn ich die jungen Leute, die werden ja die amputiert und meine, verstört, das sind fürchterliche Waffen, die da eingesetzt werden. Auf diesen Tragbaren nachher müssen sie Schlangen stehen, die Lazarette sind nicht aus, sie sind total überlastet und man schaut dazu, versteht ihr? Man schaut dazu, das heisst, ich diktiere eine Assistentin, was ich sehe, und schaue dazu und tue nicht. Und wahrscheinlich.
Alles, was sie können machen, ist ja dokumentieren.
Das ist eine Ohnmacht. Das ist eine totale Ohnmacht.
Wenn wir ganz ehrlich sind, bringt denn so eine Reise vor Ort wirklich etwas? Können sie wirklich etwas bewegen?
Wenn man sich das fragt, ist man sofort verkauft. Das ist genau wie jedem Beruf, wo man kennt die Früchte nicht von den Bäumen, wo man pflanzt. Sie machen einfach. Meine Mutter hat mir immer gesagt, mach die Sache. Das ist ein bisschen banal, aber mach die Sache. Ich habe die Mission ausgeführt, mache einen Bericht. Der Menschenrechtsrat tut den Bericht formalisieren, wenn er so will. Es gibt eine lange Diskussion von verschiedenen Staaten, die in diesem Menschenrechtsrat sind, und tut Empfehlungen machen. Und die Empfehlungen gehen an den Sicherheitsrat. Und der Sicherheitsrat entscheidet, der hat nachher, das ist die Weltregierung, das klingt jetzt so ein bisschen, aber Kapitel 7 von der Charta von 1945 gibt dem Sicherheitsrat Kompetenz.
Zum Handeln.
Es geht vom Boykott bis zur internationalen militärischen Armee, zum militärischen Eingriff. Und
aber Sie sagen ja eigentlich, wir müssen anders handeln, wir müssen ein komplettes Embargo machen.
Genau, also was ich persönlich, wenn ich mich jetzt frage, nach dem, was ich gesehen habe, ist die Resolution 1937, die Völkerrechtsgrundlage ist heute von der westlichen, weitgehend westkatarischen oder bei uns wieder westlichen Intervention in Libyen, ist ungenügend. Sie sagt, zum Schutz der Zivilbevölkerung können die UNO-Staaten, die an dieser Mission teilnehmen, die an dieser Intervention teilnehmen, den Luftraum blockieren. Also, dass nicht bombardiert werden kann auf Wohngebiet und so weiter und so weiter. Das ist an sich schon sehr viel. Es ist eine neue Theorie. Jetzt wird appliziert, nämlich seit der Kurdenrevolution von 91, Resolution von 91 gegen Saddam Hussein. Nämlich, das ist ein Umdenken der UNO. Das heisst, zuerst war die staatliche Souveränität absolut, bis vor kurzem. Und jetzt heisst es richtigerweise, Menschenrechte sind universell. Und wenn ein nationaler Machthaber Menschenrecht von seiner eigenen Bevölkerung ganz massiv verletzt, dann muss die internationale Gemeinschaft Verantwortung, die Menschenrechtsverletzung zu stoppen. Und wenn die französischen und englischen Flugzeuge Mitte März nicht interveniert werden vor Benghazi, hat es in Benghazi ein ganz fürchterliches Blutbad gegeben. Aber jetzt ist es nicht genügend.
Jetzt droht der Muammar Gaddafi ja das Blutbad auf Europa zu bringen, das hat er gerade am Wochenende gesagt, und bedroht auch Frankreich und Italien. Wie ernst meint er das? Sie kennen ihn.
Ich glaube, es ist ein totaler. Ich habe mit ihm diskutiert vor längerer Zeit. Totaler Realitätsverlust. Totaler Realitätsverlust. Ich bin auch so, also jetzt persönlich, jetzt rede ich nicht aus UNO, aus UNO ist ganz persönlich, nach dem, was ich gesehen habe auf dem Terrain und was mir die Militär sagen, wo der sind und die Experten und so weiter, ist, steht der Sturz bevor. Ich habe es noch gesagt, zum Beispiel die Berberkolonnen sind 180 Kilometer von Tripoli. Die riesige Hafenstadt Misrata ist befreit vom Osten, wollen wir ja gar nicht reden. Dort
also handelt er als verzweifelter Mann.
Komplette Realitätsverlust, blutrünstig, total verbrecherisch. Das sind Verbrechen gegen Menschlichkeit. Jetzt tut er, was ich gehört habe, das habe ich nicht gesehen, aber was ich gehört habe, aus vertraulichen Quellen, tut er Leute umbringen in seinen Gefängnissitz. Also die Gefängnisse, sogenannte Syberen, wo politische Oppositionelle seit Jahren häufig und Jahrzehnten manchmal da sind. Also hat, wer nicht geht, kann demonstrieren. Ich treibe auf einen grünen Platz, auf den riesigen grünen Platz. da werden Leute umgebracht, die sagen, ich kann nicht demonstrieren, weil sie Angst haben vor der Bombe und so weiter und so weiter. Also ein total verbrecherisches Verhalten. Und die UNO-Resolution, meiner Ansicht nach, jetzt sage ich nicht nichts, was du noch angehst, ist ungenügend. Die 1973 ist ungenügend.
Ich möchte gerne noch mal darauf zurückkommen, eben auf seine Drohung von dem Blutbad, ja, den er will auf Europa tragen. Müssen wir jetzt Angst haben? Hat er überhaupt die Ressourcen, den Muammar Gaddafi, um Europa anzugreifen und ein Blutbad
zu landen? Jetzt rede ich wirklich ganz persönlich und mit Hypothesen, weil kein Mensch weiß genau, also die Al-Aziza-Kaserne, das riesige Militärlager, das ich gut kenne, wo er im Untergeschoss lebt mit seiner Familie und so, bis jetzt gelebt hat, die ist weitgehend zerstört. Im Herzen Kommandozentrale wieder so weit. Nach UNO-Bericht, also nach die Drohnen, fliegen die umeinander und fotografieren aus und so weiter. Die bekannte Kommandozentrale und insbesondere die Aziza-Kaserne ist ausgeschaltet. Die Luftwaffe ist praktisch ausgeschaltet. Die Flotte ist ausgeschaltet. Also außer in Tripoli gibt es noch einen Hafen, wo noch offen wäre, theoretisch. Aber Misrata, Benghazi, also die grossen Häfen, die sind unter Kontrolle von der internationalen Kriegsflotte. Aber Libyen ist 1,6 Millionen Quadratkilometer grosses Land mit 7 Millionen Einwohnern, also mit einer ganz, ganz Bevölkerungsdichte, ist vor allem in der Küste zwischen Tobruk und Ras El Jir, also 2000 Kilometer Küste, dort ist Bevölkerungsdichte und dort liegt ja auch Tripoli im Westen vom Land. Aber der ganze Fezzan zum Beispiel, vor Cyrenaica, weil wir gar nicht reden mussten, aber der ganze Fezzan, also das Sahara-Gebiet, wo abgeht in die malische Wüste, die nigerische Wüste, die tschadische Wüste, das ist unkontrolliert, also menschenleer praktisch.
Menschenleer. Sie haben das Gefühl, er versteckt sich dort.
Und ob er dort Bunker hat, das ist, also in Sheba zum Beispiel, der grossen Sahara-Hauptstadt, das ist höchstwahrscheinlich.
Aber wir haben keine Angst vor einem Blutbad in Zentraleuropa.
Ja, ich fasse nicht so gerne, wie die Unterscheidung gemacht zwischen Blutbad in Libyen und das in Zentraleuropa. Jedes Blutbad ist ganz fürchtlich und muss gestoppt werden. Was jetzt in Libyen passiert, muss gestoppt werden.
Aber er droht ja jetzt damit, dass er zu uns kommt.
Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht. Also, ich sehe ja Leute, wenn ich dort bin. Die NATO-Experten, die ja da sind auf dem Terrain, ne, sogenannt unbewaffnet, alles, was der weiß. Aber wenn ich mit den französischen Offizieren und so rede, das sind Spezialisten und die schließen total aus, dass er Langstreckenraketen hat, zum Beispiel. Oder dass irgendwo eine Luftflotte könnte aufsteigen, die man noch nicht zerstört hätte, die man nicht würde kennen, wo nachher über das Mittelmeer fliegt und die Sizilien angreift oder irgendetwas. Das schließen die Militärexperten aus, weil die hochtechnologisierte Kriegsführung, ich habe nur ein paar Flugzeuge am Himmel gesehen, aber von denen mir erzählt hat, ist, dass praktisch jeder Quadratkilometer, vielleicht sogar jeder Quadratmeter von diesem Riesenland ist kontrolliert, bekannt von den Drohnenkameras und so weiter und so weiter. Und dass da irgendeine unglaubliche Überraschung wird passieren, dass also der blutrünstige, total geistesgestört Gaddafi plötzlich irgendwo könnte Untergrunddepot aufmachen, Flüger kämen raus, würden über das Mittelmeer fahren und die Schweiz bombardieren, das scheint total unmöglich. Aber die haben recht, auf die Aussagen zurückzukommen vom Gaddafi, weil es zeigt, was die psychische Haltung von ihm ist komplett realitätsfremd.
Das finde ich auch spannend.
Fürchterlich.
Sie bezeichnen ihn jetzt als total realitätsfremd, ja, als blutrünstig, ja, haben ihn früher aber als genialen Redner bezeichnet.
Ja, also das sind zwei Sachen.
Was war denn die Faszination, die früher von ihm ausgegangen ist für Sie?
Also er hat mich eingeladen, wie andere Intellektuelle auch, vor langen, langen Jahren, weil meine Bücher sind auf Arabisch übersetzt. Punkt. Bei Araram in Kairo. Jedes. Er hat persönlich theoretische Ambitionen. Er zieht sich als Intellektueller. Lädt Leute ein. Mhm. Und im Juikland, für einen Soziologen ist das interessant, mit dem zu reden.
Ja, das ist klar. Aber,
aber ich habe, bevor die Gefangenenmassaker gemacht in Benghazi, von dem Moment an, 1991 habe ich jeden Kontakt abgebrochen. Aber er ist nicht ein banaler Mensch.
Nein, Sie haben ihn bezeichnet als Muammar Gaddafi ist kein nach Willkür schaltender Charakter. Er ist ja rational, zweckgerichtet, vernunftgeleitet.
Ja, so wie ich ihn erlebt habe. Also, er ist jetzt an der Macht seit
42 Jahren. Was ist passiert,
man, historisch dass er jetzt muss man sagen, 42 Jahre ist er Macht. Also, am 1. September 1669 haben die jungen, vom Nasser inspirierten nationalistischen libyschen Offizier, die in Sandhurst ausgebildet wurden von den Engländern, die dann Militärverwaltung gehabt über Libyen nach der italienischen Kolonie, die jungen Offiziere haben der Senussi, der König gestürzt. Und haben im September 1969 die Republik ausgerufen, haben innerhalb von 2 Jahren sämtliche Erdölfelder nationalisiert, haben die Militärbasen, die amerikanische und die englische, aufgelöst, haben also eine Politik gemacht, wo jedermann, also die links sind, Linksintellektuelle in Europa, ist der wie der Nasser, eine Vorbildsfigur gewesen.
Gut, aber das haben Sie vor 3 Jahren gesagt?
Nein, nachher.
Ja. Also das haben Sie vor 3 Jahren im Sonntagsblick gesagt?
Nein, ich wollte das. Ich stehe dazu. Und nachher hat der Revolutionsrat lang funktioniert und so weiter. Und nachher jeden 1. September zum Beispiel gibt es riesige Militärparaden und die Feste und so weiter. Die Revolutionsfeier bin ich ein paar Mal eingeladen gewesen, auf die Tribüne gesetzt und zugelassen, wie er geredet hat, mit dem Interpret daneben, mit dem Übersetzer daneben. Und dort habe ich jemanden erlebt, der unglaublich mitreissend kann reden. Jetzt aber, heute, das für den Betrag, den er hat, heute, nachdem in Benghazi friedlich die Leute aufgestanden sind im März und nichts anderes verlangt haben als Freiheit, Selbstbestimmung, Verhandlungen verlangt haben für eine demokratische Transition und so weiter. Und er reagiert hat mit absolut fürchterlicher Repression. Von dem Moment an habe ich das Gefühl, hat er einen kompletten Realitätsverlust.
Weil er Angst hat, dass ihm die Macht genommen wird.
Ja, und dass er zur Rechenschaft
zog. Man hört ja Gerüchte, wie immer, dass er Drogen nimmt. Könnte das auch ein Grund sein, warum so eine Veränderung stattgefunden hat?
Also, als ich das letzte Mal in der Assisat-Kaserne und in seinem kleinen Büro da gesehen, diskutiert habe mit einem von meinen Assistenten und so weiter. Das war 97, nein, das war 90. Mhm. 90, das Jahr vor dem Massaker. Zwei, drei Stunden Gespräch, also nichts anderes, habe ich nichts von dem gesehen. Also der müsste ja irgendwie medizinisch gebildet sein, für Symptome zu sehen, was nicht mein Fall ist. Und nachher, auch bei den Revolutionsfeiern, wo es nachher mehr so diplomatisch zugegangen ist, die riesen Zelt wie gefestet nachher und so weiter, da habe ich auch von nachher gesehen, aber nicht mit ihm wirklich diskutiert. Habe ich auch kein Symptom gesehen von Geistesgestörtheit, von Drogenabhängigkeit und so weiter.
Das ist der Fokus mit dem Jean Ziegler. Als Hans Ziegler ist er geboren und bürgerlich aufgewachsen. Wie er zum Jean und Soziologe geworden ist, über das reden wir nach dem ersten Titel, den Sie sich gewünscht haben, nämlich das Revolutionslied von Nicaragua, haben Sie sich ausgesucht. Mit welchem Hintergrund?
Aber in Nicaragua die sandinistische Revolution gesehen habe, in Managua war ich nach der Befreiung. Die Lebensfreude, die unglaubliche Lebensfreude, der Mut, die Solidarität und die grosse künstlerische Begabung vom Godoy, vom Sänger und Dichter. Das ist ein Volk von Dichtern und Musikanten, die Nicaraguayenser. Und die sind ein ganz grossartiges Volk.
Ay, Nicaragua, Nicaraguita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, aborada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tabagas. Más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tabagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Das Revolutionslied von Nicaragua, da haben wir bei dir drei ziemlich suchen müssen, bis wir das vorab haben.
Ja, merci, dass ihr es gefunden habt.
Ja, gern geschehen. Wunsch von meinem heutigen Fokusgast haben wir es gespielt, dem Jean Ziegler. Der Jean Ziegler, den gibt es genau genommen ja eigentlich gar nicht. Der Jean Ziegler heisst nämlich Hans, ist in Thun geboren und bürgerlich aufgewachsen als Sohn von einem Richter. Mit 19, mit gerade mal der Matur im Sack, sind sie nach Paris ausgewandert. Was hat sie fortgetrieben?
Da müssen wir lange drüber reden. Also, ich hatte eine ganz glückliche Kindheit. Mein Vater war Gerichtspräsident, ein sehr introvertierter, kultivierter Mann, grosser Bergsteiger. Meine Mutter, sehr fröhliche, lebensfreudige Bauerntochter. Sie haben sich sehr gerne, meine Eltern, eine Schwester, die also wirklich wo in Thun lebt.
Und mit dem Vater haben sie es nicht so gut können.
Ja, aber nachher, nein, es ist so. Es ist, man muss es genauer. Also, ich tue nicht gerne so über intime Sachen reden, aber das wird mich schon fragen. Der, wie man in Pubertät kommt, also ich hatte eine glückliche Kindheit gehabt, geliebt, also, der Punkt, das ist ein, also, der Punkt, fertig. Ich hatte nicht Hunger gehabt, ich habe auch nicht gelitten unter Einsamkeit und so weiter und so weiter. Das ist schon etwas, oder? Auf dieser Welt. Wenn man aber in Pubertät kommt, so 13, 14-jährig, fährt man an, Fragen stellen. Und ich habe gesehen, unter unserer Villa durch, sind dieselben Arbeiter gekommen, dann, auf dem Velo, mit der Gamelle, mit der Suppe drin. Und am Abend ist Frau Selve, Besitzerin von der, gibt es ja nicht mehr, die Metallindustrie, im Schwäbisch, ist rausgekommen mit dem schwarzen Packard aus ihrem, aus ihrer, aus ihren Büroräumen. Und die hat mein Vater gefragt, gesagt, wie ist das, warum die Ungleichheit oder die Verdingbuben, die ich gesehen habe beim Viehmarkt, alles mit Holzschuhen, zerschlissenen Hosen und so weiter.
Haben Sie einfach so eine Gerechtigkeit?
Und ich auf meinem schönen Velo bin da ins Brogi gefahren und so weiter und so weiter. Woher kommt das? Warum geht es denen schlecht und uns so gut? Und mein Vater, protestantisch erzogen, hat gesagt, ja, da kannst du nichts machen, das ist der liebe Gott, der die Welt gemacht hat. Mach die Sache, du machst, musst einfach dort, wo du bist, machen, was du kannst. Jetzt, Schule, studieren, lehren und so weiter, aber die Welt kannst du nicht verändern.
Sie haben
und das
gefunden,
ist unerträglich. Ja, und das kann ich euch sagen, das ist unerträglich für eine 13-, 14-Jährige. Das ist unerträglich. Das die Welt als reine, sein eigenes Leben zu sehen, plötzlich als reine Reproduktion.
Notar in Thun und so weiter. Das haben viele Jugendliche. Trotzdem, sie haben es durchgezogen, das ganze Leben. Dass
ja, aber weil
das
ist, ich sage nicht, ich bin nicht besser als irgendein anderer, gar nicht, in keiner Weise. Aber ich hatte ganz grosses Glück in Paris. Erst hatte ich grosses Glück, dass Ora et Labora, die protestantische Ethnik, die habe ich interiorisiert, unbewusst. Und bin ich eigentlich unter Räder gekommen. Ich habe mein Geld verdient in der Aal mit Gemüsekisten schleifen und so weiter. Aber am Tag bin ich an der Sorbonne geschafft. Bin ich unter Räder gekommen. Wegen der Ora, Labora, Moral.
Und dann sind Sie in intellektuellen Kreisen geraten.
Ja, intellektuell. Nachher bin ich in die kommunistische Jugendorganisation, Clarté, gekommen. Also das ist eine Studentenorganisation, Kommunistische Partei, gewesen, Rue Saint-Guillaume. Mit dem Krivin zusammen und anderen hat er eine Welt entdeckt, natürlich. Es war während dem Algerienkrieg. Und dort hatte ich einen Schweizer Pass gehabt, und das hat sehr geholfen. Da habe ich immer wieder verloren. Bin mir einen neuen geholt auf Botschaft.
Das ist eine kriminelle Tat, die Sie begangen haben.
Vielleicht, aber schon längst verjährt. Aber ich war ganz klein, also ganz ein kleines Rädchen in diesem Unterstützungsreseau, in diesem Unterstützungsnetz für die algerische Befreiungsbewegung.
Wie viel laufen jetzt noch mit dem Pass von Hans Ziegler rum?
Also, sicher, ich weiß nicht. Jetzt ist Algerien frei, das können sie selber besser machen. Und diese Organisation ist nachher aufgelöst worden vom Politbüro, das waren ja fürchterliche Stalinisten, dann in der BCF. Und Jean-Paul Sartre hat uns ein bisschen unter seinen Schutz genommen. Und der Sartre hat mich also unglaublich beeinflusst, hat mir auch die Tür geöffnet zu den grossen Verlegen, das muss ich auch sagen, als ich zurückkomme aus dem Kongo, mein erster Post war im Kongo mit Runa als Junior-Expert, als ich zurückkomme, hat er mich
Simone Beauvoir vorgestellt.
Ja, die war sowieso immer dabei. Gewesen,
also ja,
immer.
Aber sie hat Ihnen ja den Namen Jean verpasst.
Ja, das war einmal im Flor, das kann man mich genau besinnen. Wie das war, als ich zurückkomme aus dem Kongo, nach meinem ersten Jahr, ich musste mein Leben verdienen, bin ich beim Sartre in Rue Bonaparte, also, und haben wir zusammen geredet und haben mich ausgefragt. Und es ist ja unglaublich, das war der liebe Gott auf Erden, gewesen, also und dann modern.
Es war ihr grosses Idol.
Ja, es hatte einen unglaublichen intellektuellen Einfluss gehabt. Und dann modern, unsere Zeitschrift ist.
Aber wie sind Sie sich dann vorgekommen zwischen dem Jean-Paul Sartre, dem Simone de Beauvoir und dann ist der, sag jetzt mal, kleine Hans Ziegler dazwischen?
Eben darum sagen, es ist die unglaubliche Grosszügigkeit vom Sartre. Er hat dann das Vorwort geschrieben, der Lumba ist ermordet worden im Januar, 17. Januar 1961. Und man hat Briefe und so weiter, Dokumente gefunden vom MNC, vom Mouvement National Congolais. Und der Verleger, Présence Africaine, hat den Sartre angefragt, ob er das Vorwort schreiben zu La Pensée de Lumumba, zu der posthumen Ausgabe vom Lumumba-Buch. Also, Lumumba ist der erste und der ermordet Premierminister vom befreiten Kongo, vom befreiten ex-belgischen Kongo.
Sie auch als UNO-Mitarbeiter.
Ja, und der bin ich gewesen. Und ich bin zurückgekommen an Weihnachten, Weihnachtsurlaub, vom Kongo. Und dort hat er mich eingeladen und gesagt, erzähl mir, was hast du gesehen und so weiter und so weiter. Also wir haben es nicht tutzen, natürlich, qu'est-ce que vous avez vu und so weiter und so. Aber mit dieser Grosszügigkeit, mit dieser Freundschaft, ich war wirklich ein Dschumpeli.
Ein
Dschumpeli. Ja, nein, Sohn ist zu viel gesagt. Und nachher, das Gespräch hat aufgehört, hat er mir gesagt, aber das musst du schreiben, müsst ihr schreiben. Und hat das niedergeschrieben, Le Mercenariat au Katanga, das war nicht. Und dann, modern, wo wirklich dann die autoritative intellektuelle Zeitschrift war, Paris und weitgehend auch in Europa, hat das gedruckt und hat das genommen. Und im Flor, im Café du Flor, also auf dem Boulevard Saint-Germain, geht wie vis-à-vis vor Kirche, ein bisschen weiter als Kirche, im ersten Stock, hat Simone de Beauvoir geschafft, meistens. Das ist einfach die Gewohnheit. Der Sartre hat ja noch bei seiner Mutter gelebt, dann im Rue Bonaparte. Und hat meinen Text, also Druckfahne durchgelesen. Ist eine sehr, nicht hartherzig, aber doch sehr dezidierte Frau gewesen. Ja. Eine schöne Frau.
Kritikerin.
Und nachher ist sie zum Schluss gekommen und gesagt, also Le Mercenaire au Katanga hat alles gelesen, korrigiert und so weiter und so weiter. Ich habe dann noch nicht so tiptop Französisch geschrieben. Und jetzt schreibe ich auch in meinen Büchern auf Französisch, ausser eins. Und ich sehe Hans Ziegler und ich sage, «Mais c'est pas un nom, ça. Qu'est-ce que c'est, Hans?» Das ist doch kein Name, Hans Ziegler. Dann modern und hat das durchgestrichen und schon hergeschrieben.
Sie haben einfach genickt und gefunden, jetzt bin
ja,
ich
klar, natürlich. Simone de Beauvoir zu widersprechen. Also, nein, das ist klar, das ist für mich ein, und ich sage, der Artikel in den Temps modern über Le Mercenariat, also die Söldner in Katanga, dort hat mir die Tür geöffnet zu Gallimard und nachher zu Edition du Seuil und auch in meinen Büchern, das ist ja ziemlich selten bei einem jungen Autor, der noch in einer fremden Sprache schreibt, dass er plötzlich in die grossen Verlegshäuser reinkommt und zwar in eine gute Position. Und das ist der Generosität vom Jean-Paul Sartre zu verdanken und der Simone de Beauvoir, versteht ihr? Die unglaubliche Grosszügigkeit, die Zuneigung, die sie hatten.
Aber es war ja nicht nur der Name. Also das war ja wirklich eine Metamorphose vom Hans Ziegler zum Jean Ziegler.
Genau, ja.
Sie haben auch gesagt, als Deutschschweizer... Oder
würde ich geschossen, wenn nicht in Bern... meine Idee würde ich
weniger in dem Sinn bewirken, Paris sei halt wirklich international und darum schreiben sie auch nur noch Französisch und sie möchten eigentlich zu dieser frankophonen Welt gehören. Haben sie sich nie überlegt, auszuwandern?
Doch, wo der Che Guevara, ich bin der Ding, der Chauffeur vom Che Guevara.
Während
12 Tage bei der ersten Zuckerkonferenz in Genf. Und am letzten Abend habe ich im Intercontinental, im Grand Saconnet, habe ich gesagt, dem Che Guevara, Kommandante und so weiter, ich möchte mit euch gehen.
Wer hat gesagt, nein?
Und dort hat mir gesagt, schau, da bist du geboren, das ist das Gehirn des Monsters und nichts. Und hat mich für einen kleinen Bürger gehabt, wenn der Che gesagt hat, doch, die können wir brauchen. Du bist gut, du hast ja die zu lernen kennen während diesen 12 Tagen und so weiter. Komm mit uns, also mit diesen 12 Delegationsmitgliedern, die nachher auf Prag sind und zurückfahren nach Havanna. Komm mit uns, wie andere Internationalisten noch. Dann wäre ich gegangen. Das wollte ich ja dann.
Und er hat aber gesagt, Jean, dich braucht es da in der Schweiz.
Ja, das hat er nicht so gesagt. Er hat gesagt, hier ist das Gehirn des Monsters, da bist du geboren, da musst du kämpfen. Und wahrscheinlich hat er das gesagt, weil er mich für einen nutzlosen Kleinbürger gehalten hat. Und das hat mich sehr verletzt. Sehr verletzt, aber er hat ja recht gehabt.
Wann sind Sie darüber gekommen? Wann sind Sie darüber gekommen, über die Verletzung?
Manchmal denke ich noch daran. Aber nein, stell dir vor, ich wäre gegangen. Also der Regis Debré, mein Freund, ist ja davon gekommen, in Bolivien, ist gefangen genommen worden. 4 Jahre ist gefoltert worden, 4 Jahre im Gefängnis, der De Gaulle hat ihn frei bekommen. Aber die meisten von den Internationalisten, die sind irgendeine Strassengrab in Guatemala, Venezuela, Bolivien, verscharrt, seit längstem. Und das wäre mir ja sicher auch passiert. Ich bin ja militärisch nicht gut.
Und Sie sind in der Schweiz geblieben und haben wirklich das ernst genommen, was
genau, die subversive Integration.
Jetzt haben Sie zum Teil massiv dann gegen die Schweizer Politik, Wirtschafts- Finanzwesen poltert, haben dann nicht Halt gemacht vor Diffamierungen, vor internationalen Grössen. Warum hat die Kritik immer so laut, zum Teil auch sehr kränkend müssen sein?
Also poltern, das finde ich, die sind da sehr streng mit mir. Ich habe nicht poltert, sondern analytisch das schweizerische System der Komplizität mit dem Imperialismus, also die Bank, das Fluchtkapital aus der dritten Welt.
Aber nennen Sie das nicht
das Blutgeld, die Blutgeld. Jetzt schon wieder, jetzt entdecke ich ja wieder, dass Hunderte von Millionen von Mubarak, von dem Halung oder von Ben Ali, jetzt in dem Moment von Ben Ali oder von Assad bei Schweizer Banken gehortet werden, ob schon das Gesetz über Geldwäsche ja das verbietet, der Banken passiert wieder nichts. Also,
aber nützt es etwas, wenn Sie die als Halunke bezeichnen?
Protestieren.
Nützt das etwas?
Man muss deutlich reden finden. In der Schweiz schleicht jeder den Wendt nach und das ist unserer Demokratie unwürdig.
Aber
also wir haben ja alle Freiheitsrechte. Der Voltaire hat gesagt, die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur abnützt, wenn man es nicht benutzt. Und deshalb muss man die Grundrechte, die man in diesem demokratischen System hat, nützen, und zwar konkret.
Also ich muss sagen, ich finde das ja wirklich auch bewundernswert, dass jemand so aufsteht und wirklich Klartext redet. Aber wenn Sie jetzt eben den Hans W. Kopp als Geier bezeichnen, ja, den Pinochet als Faschist, den Traoré als Kleptokrat, am Schluss 6 Millionen Schweizer Franken 6,6 Schulden haben, aufgrund von Schadenersatzzahlungen, die sie machen müssen, weil sie verurteilt worden sind. Ist es das wert gewesen?
Ja, die tun so rational fragen, aber tatsächlich, wie man schreibt.
Da kann man es nochmal lesen.
Und dann, weil man hätte. Aber die, jetzt, sämtliche von meinen Büchern, das letzte, Der Hass auf den Westen, ist. Jetzt tut der Anwalt das genau lesen. Natürlich, als der Verleger gibt es einen Anwalt, im Deutschen der Bertelsmann, geht zum Bertelsmann, ist Justiziar, in Frankreich geht es zu der französischen Anwalt, in Italien zu der italienischen Anwalt und so weiter, zu der spanischen. Aber es stellt sich immer das Problem, weißt du, nachher sitzt man den Anwalt gegenüber, der Verleger, ich und die Anwalt, und nachher sagen sie, gibt es drei Möglichkeiten, sagen sie, hier hat ein Dokument zu dem, kann man das belegen, Punkt. Dann habe ich die, die zeige die, gute Ironik. Oder sie sagen sofort, die Passage und nicht bei Papledissa, das kann ich nicht durch, das kann ich nicht übernehmen, wird gestrichen, geht in den Papierkorb. Häufig ist fast ein Drittel vom
Buch. Halten, weil
aber
sie
nachher gibt es die grosse Grauzone, wo der Anwalt sagt, hört, ich weiss nicht, weiter das Risiko eingehen und so weiter. Wenn man nicht deutlich redet in einem Buch, Der Hass auf den Westen zum Beispiel, oder Die Schweiz, das Gold und die Toten, Nazi-Vergangenheit von der Schweizer Grossbanken, wenn man dort nicht deutlich redet, Namen nennt, Verantwortlichkeiten nennt, wird es nicht gelesen, hat es gar keinen Sinn. Hat es gar keinen Sinn. Und deshalb bin ich eben das Risiko immer ein bisschen eingegangen.
Aber es klingt sehr heroisch, wenn man ihn jetzt gerade zuhört.
Nein, heroisch nicht. Ich will ja kämpfen, ich will keine Transparenz sein.
Das ist
die Aufklärung. Die Aufklärung. Ja. Man sagt ja, das ist der Immanuel Kant, das ist der David Hume in Schottland und so weiter. Das ist Ende 18. Jahrhundert die Aufklärung. Aber die ist längstens noch nicht zu Ende.
Und Sie führen die weiter.
Und jetzt ist die neoliberale Wahnidee beherrscht Kollektivbewusstsein. Die Aufklärung, der Kampf für Selbstbestimmung geht weiter. Der Bertolt Brecht hat gesagt, frag jede Institution, wem dienst du? Frag jede Idee, woher kommst du?
Und der hat auch natürlich das Schreiben als Waffe bezeichnet.
Ja, und auch. Bücher sind für mich die Waffe. Das ist ja ermüdend, Kopfverdeckung.
Aber das nimmt mich doch noch Wunder. Wie lebt man mit einem Schuldenberg von 6,6 Millionen Schweizer Franken? Da kommen ja sicher auch jetzt, in Sachen Familie, Sie haben eine Frau und einen Sohn, Existenzängste auf.
Ich hatte mehr Angst vor den Drohungen, die wir hatten. Vor den physischen Drohungen. Also jetzt habe ich Immunität. Also meine parlamentarische Immunität, als ich in Bern war, ist ja zweimal aufgehoben worden. Einmal bei den Schweizer und dann nachher die Schweizer Gold und die Toten. Zweimal aufgehoben worden, dann ist die Prozesslawine gekommen. Aber jetzt mit dem UNO-Mandat, jetzt bin ich ja 8 Jahre lang bin ich Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung gewesen und jetzt als Vizepräsident im Konsultativrat für den Menschenrechtsrat. Jetzt müssten Nestle, UBS und auch die Menschenfreunde müssten auf den Haken gehen.
Aber die Schulden existieren ja.
Ja, natürlich. Aber dass sie
können das Leben lang noch weiter schreiben und werden die
nie
können
blockiert,
abzahlen.
Ja, das ist blockiert. Ja, ja. Und die blockiert. Aber ich habe auch nichts. Also dort, wo ich wohne, das gehört mir Frau und so weiter. Ich will nicht ins Detail gehen.
Aber Drohungen, haben Sie gesagt, haben Ihnen fast mehr Angst gemacht. Es gibt heute noch zu Genf einen Polizist, wo Sie mit einem halben Zehn im Abend anrufen. Wenn Sie das nicht machen, kommt er.
Nein,
vor was haben Sie Angst?
Also es gibt drei Möglichkeiten immer, wenn man radikal kritisch tätig ist. Vor allem mit Büchern. Entweder sind es Verrückte, also Leute, die psychische Probleme haben oder soziale eigene Probleme haben, die nachher plötzlich sagen, ja, da im Fernsehen, da wird ja der gesehen und der ist schuld und das ist die pathologische Sache. Oder es gibt Geheimdienst, das kann durchaus sein, wo einen psychologisch unter Druck setzen.
Also Sie fühlen sich bedroht, nach wie vor?
Ich bin einfach vorsichtig. Es gibt, wenn man, ich, also, es ist ganz, also wir sind in einem Rechtsstaat, ganz normal. Und die Genfer Polizei bekommt alle die Drohbriefe, schaut an, ob der Stil eine Identifikation zulässt. Das Telefon anruft, geht über eine Prüfungszentrale. Es gibt ja die Bibliothek von Stimmen, wo man sieht, wer man den kann identifizieren kann. Und so weiter und so weiter. Also, diese Sachen kann man machen, aber mehr kann man nicht machen. Die haben dann gesehen, der Schäuble oder der Lafontaine, für die Sprache, bei Buchsignierungen, sind ja die beiden, ich sage das grosse Beispiel, der Schäuble und der Lafontaine, Schäuble kenne ich nicht, aber der Lafontaine kenne ich wirklich gut, der hat signiert und die Frau ist auf ihn zugekommen mit einem Blumenstrauß und hat ihn mit einem Dolch ganz schwer verletzt. So Sachen kann man nicht verhindern, aber so...
Vor allem also, eben, wenn man poltert, wie ich es
nein, es geht nicht darum. Aber jedenfalls tue ich nicht mein Leben ändern, den Kampf nicht ändern und die Sprache nicht ändern.
Jean Ziegler, Sie haben gesagt, Sie werden das bis zu Ihrem Tod machen, über eine mögliche Altersmilde, über Ihre geliebte Mutter, Frau und allgemein Leidenschaften, ja. Reden wir nach dem zweiten Wunschtitel. Jean Ferrat, La Commune. Ganz kurz, warum der?
Wunderbar, das ist die einzige kommunistische Revolution, die es je gegeben hat auf der Welt. Commune vom März bis Mai 1871 und nachher im Blut erstickt. La Commune de Paris, die Kommune von Paris. Die einzige wirkliche kommunistische Revolution. Die warten wir wieder.
Il y a cent ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a cent ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune. En écoutant chanter Clément, c'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a cent ans, comme un commune, comme artisans et ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a cent ans, comme un commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a cent ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune, ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a cent ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter
La Commune vom Jean Ferrat, das hat sich mein heutiger Fokusgast Jean Ziegler ausgesucht. Wir haben ihn begleitet auf seiner UN-Reise nach Libyen, angesprochen auf seine Beziehung zum libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi, auf seine Metamorphose vom Hans zum Jean Ziegler und darüber, wie man mit Schulden von 6,6 Millionen Franken lebt. Jean Ziegler, 77 sind Sie, haben Angst vor dem Tod, haben Sie schon mehrfach gesagt, und wetzen doch wie ein Triebner durch die Welt. Ich habe ein paar Zitate gefunden von Ihnen, wie: Ich habe Angst davor, Tage zu verschwenden, oder die Endlichkeit macht ein panisches Zeitgefühl. Woher kommt das aufgeregte, unruhige?
Nein, also wie die mit so aufgeregten, unruhigen Menschen erleben, ist das eine Fehlperzeption. Ich bin ein absolut total glücklicher Mensch. der Bertolt Brecht hat gesagt, alle glücklich zu machen, auch sich selber, das ist gut. Wenn man nicht im Stau physisch, ich tue stark trainieren, ich habe einen Meter des Sport.
Sie machen physisch, Judo oder ja, Judo, ja, wie
Judo,
Sie sagen?
Judo, Grundtraining. Also, wenn
wie
das nicht
wie
macht,
oft machen Sie das?
Zweimal in der Woche.
Zweimal in der Woche?
Wenn ich da bin und nachher habe ich ein Programm, wenn ich im Flugzeug bin oder im Neujahr.
Aber eben,
bin.
Sie werden mit mir einigen, wenn ich sage, Sie sind eher ein aktiver Mensch, einer, der ja. gerne auch laut wird, ungeduldig. Jetzt ist für mich noch schwierig vorzustellen, dass Sie eine japanische Kampfsportart ausüben, die sanfter Weg heisst.
Also ganz sicher ist, dass man muss physisch im Stand sein muss, wenn man die Missionen macht, wenn man die Sitzungen durchstehen will, dann muss man grosse Aufmerksamkeit haben. Ich kann nicht da schlafen im Nationalrat. Der Menschenrechtsrat ist nicht der Nationalrat in Bern. Versteht? Da kann man nicht vor sich hin und wieder ein bisschen Schläfchen machen, sondern da muss man wirklich der amerikanische Botschafter im Auge haben und so weiter, was da passiert. Also wenn man die Aufmerksamkeit will haben und die physische Kondition, muss man etwas tun dafür. Gut, das mache ich. Das ist nichts Besonderes, aber ich mache sie an einem Meter des Spor, wo mich beobachten, das muss ich machen, das darf ich nicht essen und so weiter und so weiter. Pascal Dupré, tipptopp Mann. Gut, und ich habe ja keine Disziplin, eine eigene Disziplin.
Also sie brauchen jemanden, der hinter ihnen steht und mit der Peitsche tut. So.
Also Peitsche, wo man hin und wieder ein bisschen
Dampf macht.
Dampf macht. Nachher, intellektuell, seit ich jung bin, also vor 200 Jahren, also seit ich 30 bin, ist jeder Tag für mich, hat sich nichts geändert. Jeder Tag ist ein totales Wunder. Ich bin ein Verschonter unter den Verschontenen. Weiss, in einem demokratischen Land, mit Ausbildung, mit Möglichkeit des Ausdrucks, mit grossen Verlegern, mit UNO-Mandat. Das ist ein unglaubliches Privileg, das ich habe. Unglaubliches Privileg mit Familie, Liebe, ich will über die Familie nicht reden, aber wunderbar, mit Kind und so Grosskind jetzt, die schönsten sind von der Welt. Das erlebt ist, wenn ich morgen aufstehe, der Mont Blanc sehe in Russen. Ich lebe in einem kleinen Weinbauerdorf ausserhalb Genf, dort, wo die Schweiz zu Ende geht, endlich, wo der Thron aus der Schweiz raus.
Wo sie ein bisschen können, über Grenzen hinein.
Wenn ich auf den Mont Blanc schaue, vis-à-vis, aufstehe, ist doch das ein reines, totales Wunder. Und gleichzeitig, nicht Angst, aber ich bin jetzt verstört durch die Endlichkeit.
Sie haben Angst vor dem Tod?
Jeder Mensch hat. Kein Mensch. Ich glaube, du verstehst. Punkt. Ich sage wieder Victor Hugo, j'aime les hommes. Also, ich liebe die Menschen. Ich hasse alle Kirchen. Ich liebe die Menschen. Ich glaube an Gott.
Mhm. Aber es ist spannend, was jetzt gerade mit Ihnen passiert, wenn wir über ein ganz anderes Thema reden. Ja. Also, da werden Sie sehr ruhig und besonnen. Die Zeiten kennt man fast nicht so von Ihnen. Ich habe ein Buch gelesen, das Sie geschrieben haben, «Herrlich, ein Schweizer zu sein». Ja. Dort drin haben Sie auch über die Frauen geschrieben, dass die eben die Seite auch frei legen bei Ihnen. Die können Sie sogar schachmatt setzen. Was haben denn die Frauen, dass sie so einen Einfluss auf Sie ausüben?
Erstens sind die schlimmsten Momente in meinem Leben sind die Liebeskummer, die ich erlebt habe. Da ist mir wirklich am Boden zerstört, fertig.
Wann haben Sie die erlebt?
Ich will nichts persönlich sagen.
Sie haben zwar mal im Interview gesagt, Persönliches und Öffentliches gehört zusammen.
Ja, gehört zusammen. Also ich will nicht. Der Liebeskummer ist das Schlimmste, was man kann. Also es gibt viele Sachen, aber das ist etwas ganz fürchterlich, jemanden zu zerstören. Aber die Leidenschaft, ja, wo geteilt ist, ist eben auch das Schönste, was es gibt im Leben. Wahrscheinlich. Also etwas vom Schönsten, was es gibt im Leben. Und die Frauen sind wirklich eine Menschheit, das hat er gesagt, une humanité, ein paar, die gehören gar nicht zur Menschheit. Das ist eine andere Menschheit. Das ist eine andere Menschheit mit unglaublichen Fähigkeiten, die Männer nicht haben. Oder sie sind durch die Sozialisierung so abgestumpft worden. Also die Intuition, die Sensibilität und die Prioritäten, die Frauen stellen. Also, wo meine Frau steht. Also, das ist,
was
ohne Frauen ging, wär die Welt kaputt. Fertig.
Sie haben das ja in Ihrem Buch geschrieben, da herrlich ein Schweizer zu sein, darum erlaube ich mir auch darüber zu reden.
Bitte,
nämlich, dass Sie Ihre erste Ehefrau in Genf hatten und geliebt in Brasilien, wo Sie alle 6 Monate besucht haben, wo Sie gesagt haben, das ist noch wahnsinnig, Gesellschaft akzeptiert das nicht, dass man 2 Frauen liebt, aber haben Sie denn die beiden Frauen akzeptiert?
Also ich lebe mit der zweiten Frau zusammen. Und das klappt. Also die erste ist die Ägypterin, Wedad Sini, aus Kairo, wo Mutter von meinem Sohn ist, von Karim. Theaterautor. Sehr, ich bin sehr glücklich über das, was er tut. Er hat schon wieder Kind. Ich habe jetzt ein kleines Bübli. Und dann, hey, die hat es nicht so ertragen, also mein Leben und so sind wir auseinandergekommen. Aber mit ganz engen Beziehung geblieben, also affektiv. Und Erika, Kunsthistorikerin, Kommunistin, Kommunistin, wunderschöne Frau, das ist meine Frau.
Sie kann besser damit umgehen.
Sie kann besser damit umgehen, sie teilt total den Kampf. Aber ich muss sagen, in die Ferien gehen wir alle zusammen. Meine zwei Grosskinder, mein Bub.
Die Geliebte.
Das ist etwas anderes. Das ist vorbei. Trotzdem,
Sie haben,
nein, ich sage, es ist,
Sie haben das ja gelebt.
Familienstrukturen verfließen ja langsam. Ja. Aber was zählt, ist, das klingt jetzt so pathetisch, ist die Liebe fertig, Schluss, und die überwindet aus, ob das eine ehemalige Frau ist, eine jetzige Frau und so weiter, dass sie bürgerliche, dogmatische, fremdbestimmte Werte, die eben keine Werte sind, sondern die Liebe, also Zuneigung zählt. Natürlich ist die Liebe verschieden. Die, Zuneigung zählt. Und die Familie, wo also jetzt gehen wir gerade wieder, also jetzt reden wir zusammen im Juli. Ich habe versprochen, wir gehen auf Arles in ein Haus vom Edi Ribben, wo wir gemietet haben. Und dort sind alle dabei. Sie auch wieder dabei.
Was mir trotzdem aufgefallen ist, also Sie haben mit zwei Frauen gelebt, zwei Beziehungen gelebt nebeneinander, haben aber gesagt, auf eine Frage von der Schweizer Illustrierten, ob sie untreu verziehen könnten, haben sie geantwortet, bei einer Frau, die ich liebe, nie. Sind Sie ein Macho?
Die sind unglaublich vorbereitet auf das Frau. Unglaublich. Habe ich das wirklich gesagt? Es stimmt schon. Also untreu. Also es ist einfach so, jeder hat die unüberwindlichen Gegensätze in sich. Das ist eine Condition humana, das ist eine Condition humaine. Und wenn ihr mich so fragt, Untreue, das würde mich kaputt machen, wenn man eine Frau leidenschaftlich gerne hat. Ich kenne Freunde oder ich höre das aus der Literatur und so weiter, die sogenannte offene Ehe, das ist ein Mist. Also wo ich, vielleicht kommt das vom Berner Oberland, weil das ja archaisch vorbestimmt bin, aber ich kann mir nicht vorstellen, Untreue, das könnte ich nicht akzeptieren. Also nicht akzeptieren, muss ich akzeptieren. Aber
haben Sie aber selber können leben?
Ich habe es selber praktiziert, ja. Und das ist der Gegensatz. Und was soll ich? Ich glaube, der Karl Marx, gestorben im Februar 1883, der hat gesagt, wir sind noch in der dunklen Vorgeschichte des Menschen. Und das stimmt. Bis die Menschwerdung komplett realisiert wird, dass wir transparent sind, dass wir vernunftbestimmt sind, was uns ja umtreibt, so 80% sind die Ängste, sind die Träume, sind die infrakonzeptuellen Impulse, ist die Intuition und Vernunft, was Vernunft geleitet, vernunftbestimmt ist in unserem Leben, affektiven Leben, politischen Leben und so weiter, das ist sehr, sehr minoritär. Wir sind noch in der Vorgeschichte des Menschen, aber ich glaube an die Emanzipation der Menschen. Dass einmal der Krieg verschwindet, dass einmal jeder isst auf dieser Welt, auch in 5 Sekunden verhungert ein Kind auf dieser Welt, versteht ihr, wo von Reichtum überquert. Dass also die absurde kannibalische Weltordnung einmal liquidiert wird. Und dort zwischen Mann und Frau Transparenz ist, zwischen Kind und Eltern überhaupt keine Macht ausüben, kein Gehorsam und nichts, sondern totale Reziprozität. Ich glaube an die Menschwerdung des Menschen.
Jean Ziegler, mein Chef, hat mir im Vorfall gesagt, ich werde wahrscheinlich nie mehr so ein Unikum als Gast haben. Ich glaube, fast er hat recht. Danke für das offene Gespräch.
Ich danke euch.
Auf den Weg geben Sie uns noch eine Beethoven-Sonate mit. Ganz, ganz kurz, wann hören Sie die Amix?
Häufig am Abend. Wenn ich wirklich todmüde bin, Platten auflege, ich bin also ganz, ich habe kein iPod, ich habe keinen Computer, ich habe kein Zellulartelefon, also Handy und so weiter. Aber ich habe Platten, Plattenspieler und dort spielen wir es ab. Ich habe auch Klavier gespielt früher und deshalb habe ich das sehr gerne.
Das war der Fokus mit dem Sean Ziegler und der Anna Meyer. Schönen Abend.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.